Ich predige über Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeskundiger trat auf Jesus zu, um ihn zu versuchen, und sagte: Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Darauf antwortete er und sagte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Da sprach er zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester jene Straße hinab, und er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit an den Ort, sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der unterwegs war, kam in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen mit ihm und trat hinzu, verband seine Wunden, indem er Öl und Wein darauf goss, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am folgenden Tag nahm er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege ihn, und was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien, meinst du, sei der Nächste dessen gewesen, der den Räubern in die Hände gefallen war? Er aber sagte: Der, welcher ihm die Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sprach Jesus zu ihm: Geh auch du hin, tue desgleichen. Ich finde es gut, Fragen zu stellen. Und es ist interessant, rauszubekommen, warum Menschen Fragen an Jesus stellen. Die einen, weil sie ihn besser kennenlernen möchten. Andere, weil sie selbst als intelligent dastehen wollen mit ihren Fragen. Andere, eigentlich um Jesus reinzulegen. Und hier ist ein Mann, der eine gute Frage stellt aus einem schlechten Motiv heraus. Er fragt: Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das ist eine fantastisch gute Frage. Und ich würde mich freuen, wenn viele Menschen diese Frage stellen. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Nur das Motiv war schlecht, aus dem heraus er die Frage stellte. Er wollte nämlich Jesus reinlegen. Die Antwort wusste er eigentlich schon selbst. Er wollte nur mal sehen, ob Jesus vielleicht so haarscharf daneben liegt, dass er ihm dann eins auswischen kann. Interessant ist, dass Jesus nicht auf das schlechte Motiv reagiert. Er reagiert nur auf die gute Frage und sagt: Ja, was liest du denn in der Bibel? Du kennst dich da doch sehr gut aus. Was ist da so die Hauptsache? Und da sagt er ganz klar: Du sollst Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt: Das ist prima, da weißt du ja schon alles Entscheidende, dann tu das mal. Dann wirst du leben. Und der stellt dann sofort die nächste Frage: Ja, wer ist denn mein Nächster? An der Stelle merkt man, es gibt Menschen, die sind an Antworten gar nicht interessiert. Die wollen immer nur Fragen stellen. Und wenn man eine Antwort gibt, haben sie sofort die nächste Frage. Und wenn sie schließlich keine mehr haben, dann gehen sie weg, weil ihr Munition verschossen ist. Interessant ist hier, dass hier steht: Du sollst Gott lieben. Und dann werden 3 Bereiche aufgeführt. Einmal die Seele, das ist so die Überschrift. Das Herz ist die Überschrift. Und dann heißt es: mit deiner ganzen Seele, das heißt mit deinem Gefühl, mit deiner ganzen Kraft, das heißt mit dem Einsatz deines Willens und mit deinem ganzen Denken. Ich weiß nicht, ob der Einzelne von uns Gott schon mit seinem Denken liebt, das heißt sein Denken ihm öffnet und ihm zur Verfügung stellt, dass er es durchdringt, vielleicht auch verändert und befähigt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Da heißt es ja einmal den Nächsten, aber auch sich selbst zu lieben. Und das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass alle Christen unter uns sich selbst lieben. Das heißt, sich so annehmen, wie sie sind. Danke, Herr, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Und was dir nicht gefällt, kannst du verändern. Weil das Persönlichkeiten werden, die Jesus heilt. Und darum geht es ja hier, in der Geschichte, dass jemand zurechtgebracht wird, dass er Heilung erfährt und Hilfe. Dieser Fragesteller wollte wissen, wer ist denn mein Nächster, den ich lieben soll? Und dann wird ihm ein Beispiel erzählt von einem Juden, der in einer sehr misslichen Lage ist, und von einem Samariter, der ihm hilft. Das heißt, der Nächste ist dieser Samariter, der ihm hilft, und den soll er lieben. Das ist wichtig, das zu sehen. Das ist die Aussage dieser Geschichte. Er wollte wissen, wer ist mein Nächster? Und der Nächste für diesen Verunglückten ist der Samariter. Und den soll er lieben. Das heißt, liebe deinen Retter. Und dieser Samariter ist eigentlich Jesus, der uns rettet. Das heißt, liebe den, der an dir Barmherzigkeit übt, der dich auf die Beine stellt, der dir hilft, wieder Mensch zu werden, der dich befähigt, deinen Alltag zu bewältigen, den sollst du lieben. Dieser Jude hier, der unterwegs war von Jerusalem nach Jericho, war in einer misslichen Lage. Es war eine bekannte Strecke für Räuber, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, als es schon Autos gab, wurden da auch Autos überfallen, weil so auf dem Weg zum Toten Meer es dann so viele Windungen hat und Felsvorsprünge, wo man nicht weit sehen kann. Und da wurden selbst noch Autos ausgeplündert bis zu Beginn dieses Jahrhunderts. Es war also sehr gefährlich, diesen Weg alleine zu gehen. Vielleicht sogar ein bisschen leichtsinnig, ihn alleine zu gehen. In Gruppen war das schon besser. Dieser Mann war also vielleicht nicht ganz unschuldig daran, dass er überfallen wurde. Er hat sich fast präsentiert, so als Einzelgänger, der da unterwegs war und dann den Räubern in die Hände fiel. Heute gibt es ja leider auch viele Räuber unter uns. Täglich liest man von Überfällen. Auch in Offenbach gibt es gewisse Gebiete, wo Damen mit Handtaschen nicht unbedingt spazieren gehen sollten, weil sie sonst vielleicht ohne Tasche wieder nach Hause gehen müssen. Räuber gibt es überall, nicht nur auf der Straße, auch in der Industrie, auch im Weinanbau, wo den Leuten die Gesundheit geraubt wird durch chemische Zusätze, wo ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird für Leistungen, die gar nicht erbracht wurden. Gerade gestern hörte ich wieder in der Tagesschau, dass auch auf dem Fleischmarkt wieder Östrogen eingesetzt wird bei der Kälberzucht und Leuten dadurch die Gesundheit ein Stück weit geraubt wird, alles um Geld zu verdienen, um Leute auszurauben. Im Bereich der Politik gibt es sicher auch manche Räuber auf diese oder jene Weise. Viele Ungeborene werden ihres Lebens beraubt, ehe sie überhaupt da sind, das heißt sichtbar wurden. Suchtmittel sind Räuber. Wenn ich einem anderen eine Zigarette anbiete, der noch nicht raucht, raube ich ihm damit ein Stück seiner möglichen Gesundheit später. Das ist ein Vorgang, über den ich früher nie nachgedacht habe, weil man es fast als Höflichkeit ansieht, jemand zu beteiligen an dem, was einem selbst Freude oder auch nicht macht. Wir sind Räuber auf vielen Ebenen. Jede Ideologie ist ein Räuber, weil sie behauptet, ich erkläre das Leben so, wie es ist. Dabei erklärt sie nur einen Teil davon und behauptet, es sei alles. Und der Erfolg ist meistens, dass man Zwang ausüben muss auf andere, damit sie diese Ideologie auch annehmen. Falsche Freunde sind Räuber. Wie viele Jugendliche, die in die Konfirmandenstunde gehen, haben falsche Freunde? Zum Glück nicht alle. Zum Glück haben viele auch echte Freunde. Manche haben falsche Freunde, die helfen ihnen und zeigen ihnen, wie man ein Fahrradschloss schnell knackt, wie man auf einem Moped mal so eine kleine Spritztour fährt. Ist nur ausgeliehen, das gehört einem ja nicht. Und es geht dann später weiter mit Motorraddiebstählen, Autoaufbrüchen und dann der ersten Haftstrafe vielleicht. Das ist bitter. Räuber gibt es überall. Falsche Literatur ist ein Räuber. Okkulte Musikgruppen, die Satan anbeten, sind Räuber, indem sie die Menschen seelisch vergewaltigen, die ihnen zuhören und ungute Einflüsse ausüben. Jugendsekten sind Räuber. Der kleine Seitensprung in der Ehe raubt dieser Ehe den inneren Frieden, auch wenn es keiner gemerkt hat. Und so gibt es Räuber hin und her und manche von uns ist ihnen sicher schon in die Hände gefallen. Nun, der Priester geht dort vorbei, ist ein frommer Mann, der anderen zeigt, wie man mit Gott lebt. Wahrscheinlich hat er sie auch unterrichtet, wann man in Not zu helfen hat, nur hat er das selber nicht getan. Es kann gut sein, dass wir richtige Dinge weitersagen, sie aber selbst nicht tun. Ich denke an einen Mann, der diesen Lebensgrundsatz hat, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, eine fantastische Aussage, aber er selbst ist zweimal geschieden. Das heißt, er konnte seinen eigenen Lebensgrundsatz nicht verwirklichen, denn sonst hätte er ja auch eine edle Ehe geführt und seiner Frau Freude gemacht. Dieser Mann geht vorbei, warum auch immer. Auch der zweite, dieser Levit, ein frommer Tempeldiener, geht vorbei, vielleicht aus Schutz für sich selbst, denn der Mann dort lag ja halbtot auf der Straße und wenn er vielleicht schon tot war, hätte er sich kultisch verunreinigt, er hätte 7 Tage seinen Dienst nicht tun können im Tempel, hätte sich sozusagen geistlich krank schreiben lassen müssen und das war ja nicht gut. Außerdem gab es damals schon Räubertricks, manche haben so einen Verletzten auf die Straße gelegt und wenn dann jemand kam, um ihnen zu helfen, dann haben sie den überfallen, weil der gar nicht verletzt war, der sah nur so aus. Notrufsäulen gab es damals noch nicht, dass man irgendeinen Spezialisten holen konnte. Also ging er vorbei und dem Mann wurde nicht geholfen. Schließlich kam dieser Samariter, ein Bild für Jesus. Eigentlich ist Jesus dieser Samariter, der einen Menschen dort sieht, wo er am Boden liegt und ihn aufrichtet. Er hat ihn verbunden, dann mit seinem Esel in eine Herberge transportiert, dort versorgt und das Ganze noch bezahlt. Mit 2 Denaren, das waren 2 Tagesverdienste, müsste man also heute sagen, ungefähr 150 bis 200 Mark hat er ausgegeben für ihn und sagte, ich bin bereit, auch noch mehr zu bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das hieß, er war wohl geschäftlich öfters unterwegs auf dieser Strecke und hatte bei diesem Wirt Vertrauen. Der wusste, wenn dieser Mann mir was sagt, dann wird er das auch tun. Ja, die Frage war ja, wer ist dem Beraubten der Nächste? Das heißt, wer soll geliebt werden als der Nächste? Und die Antwort war einfach, der Nächste ist dieser gute Samariter, der soll geliebt werden. Der gute Samariter ist Jesus, das heißt, liebe Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland und Retter. Es geht dann allerdings weiter, damit schließt die Geschichte, dass Jesus sagt, geh auch du hin und tue desgleichen. Das heißt, wenn du spürst, dass du einen hast, der dich liebt, der dich auf die Beine stellt, der dich rettet, dann seh zu, dass du auch anderen Retter wirst. Zinzendorf, einige kennen diesen Namen, war ein Graf, der einmal vor einem Bild stand, auf dem Jesus abgebildet war mit Dornenkrone und unten drunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und es trieb diesem erfahrenen Christen Tränen in die Augen, als er sagte, was habe ich eigentlich bisher für Jesus getan? Ich habe so einen kleinen Schülerkreis gehabt in der Schule, da haben wir uns getroffen und gebetet. Ich habe immer ein paar Leuten was von Jesus erzählt, aber so richtig für ihn etwas getan, habe ich kaum etwas. Und vor diesem Bild hat er Jesus versprochen, er möchte, dass sein ganzes Leben ihm gehört und zur Verfügung steht. Und wir denken, dass Zinzendorf später noch sehr eingesetzt wurde von Gott. Er hat somit die ersten evangelischen Missionare hinausgeschickt, über 200 im Laufe seines Lebens, und ist vielen auch Flüchtlingen zum Segen geworden. Wie können wir das vergelten, was Jesus uns Gutes getan hat? Nur dadurch, dass wir es anderen auch tun. Wobei es interessant ist, wenn Leute körperlich verletzt sind, schreien sie sofort um Hilfe. Kann man sehr gut verstehen, es tut weh. Gestern war leider wieder so ein riesiges Eisenbahnunglück. Da haben sicher ganz viele Leute laut geschrien um Hilfe aus Schmerzen heraus. Und manchem konnte geholfen werden, manchem nicht mehr. Wenn jemand seelische oder geistliche Wunden hat, tief im Innern, schreit er oft nicht oder nur ganz versteckt. Und er lässt oft keinen an seine Wunden heran. Im Gegenteil, er möchte das Verstecken vor anderen. Und man braucht ziemlich viel Weisheit, um da trotzdem heranzukommen. Es ist ein Unterschied. Und es ist gut, wenn jemand seelische Wunden hat, wenn er auch hier Jesus heranlässt, damit er ihn heilt. Jesus heilt nicht oberflächlich, sondern er geht den Ursachen nach. Unsere Tochter, als sie kleiner war, hatte sich mal auf einem Spielplatz verletzt, so das Bein ziemlich aufgeschlagen. Und jemand hatte dann die Wunde versorgt, das heißt sie abgetupft, ein Pflaster draufgeklebt. Und sie heilte ganz schnell an der Oberfläche. Und unten drunter eiterte sie, der bis an den Knochen fraß. Das heißt, man musste sie dann wieder aufreißen und alles von unten her nochmal neu bearbeiten. Das hat sehr lange gedauert, hat viele Tage in der Schule gekostet. Warum? Weil diese Wunde nur an der Oberfläche versorgt war, aber nicht richtig. Und Jesus möchte nicht so an der Oberfläche so schnelle Scheinlösungen geben in deinem Leben, irgend sowas schnell zudecken, damit es wieder funktioniert, sondern möchte so von der Tiefe her dich heilen und auch die Ursachen dazu aufdecken und beseitigen. Und ich glaube, dass er dazu in der Lage ist. Das Einzige, was nötig ist, lass Jesus an deine Wunden herankommen, denn auf die Distanz kann man nicht heilen. Ja, das ist also wichtig, Jesus herankommen zu lassen, damit er heile Persönlichkeiten schafft. Und es ist wichtig, dann nicht mehr den Helden zu spielen, sondern zu sagen, ich brauche dich wirklich. Das Einzige, was der Überfallene tun muss, ist, dass er sich helfen lässt. Und genau das ist das, was Jesus tun möchte, Menschen zu helfen. Ich denke an diesen Mann, den einige kennen, vom Namen her Henri Dunant. Es war ein sehr bedeutender Christ im letzten Jahrhundert. Er war der Begründer des Roten Kreuzes und des CVJM. Das heißt, den CVJM hat er mitbegründet. Das fand ich gut. Hier war ein Mann, der von Jesus ergriffen war und spürte, ich muss anderen helfen. Körperlich helfen, aber auch geistlich helfen. Und deshalb hat er beides gegründet. Das heißt, das eine nur mitgegründet, das andere hat er alleine gegründet. Ich finde es schade, dass gerade auf der Ebene der körperlichen Hilfe manche Menschen selbst Jesus überhaupt nicht mehr kennen. Dass sie meinen, Rettung bestünde nur darin, Leute körperlich wieder fit zu machen und da irgendwas drauf zu kleben. Rettung ist eigentlich immer mehr, und dieser Henri Dunant, der wusste das. Rettung bedeutet, dass mein Herz von Jesus gewonnen wird, nicht nur, dass mein Körper wieder zusammengeflickt wird. Beides ist wichtig, aber nicht eines ohne das andere. Was mir bei der Vorbereitung auffiel, und ich bin gespannt, ob jemand damit denkt, mir fiel auf, dass ich eigentlich in allen beteiligten Personen selbst enthalten bin. Das heißt, ich kann mich als Räuber verstehen, ich kann mich in dem Überfallenen sehen, ich kann mich als Priester sehen, der vorbeigeht, ich kann mich als Samariter verstehen, der einem hilft, ich kann mich als dieser Wirt in der Herberge verstehen, der einen, der ihm gebracht wird, weiter versorgt. Das will ich ganz kurz durchgehen. Ich kann mich als Räuber verstehen, vielleicht Sie auch. Ein Räuber ist jemand, der andere ausnutzt. Ich habe in meinem Leben sicher schon Menschen ausgenutzt. Ob ich das wollte oder nicht, war eine andere Frage. Ich habe es sicher getan. Und könnte mir vorstellen, dass jeder von uns das schon getan hat, dass er andere ausgenutzt hat. Im Schulbereich, im Bereich der Freundschaft, finanziell, dass er die Eltern nur noch als Tank und Schlafstelle ausgenutzt hat, aber nicht mehr geliebt hat. Im finanziellen Bereich, dass er Menschen ausgenutzt hat und so weiter. Ich denke, dass wir auch Menschen berauben, indem wir hässliche Worte über sie reden und mit vorschnellen Urteilen ihnen Schaden zufügen. Das ist auch eine Aktion dieses Räubers. Und vielleicht erkennt sich manche auch als Räuber. Ich kann mich auch als Überfallener verstehen. Das ist jemand, der ausgenutzt wurde von anderen. Ich wurde sicher schon ausgenutzt von anderen. Ich war schon öfters einmal niedergeschlagen in meinem Leben, wenn Sie das jetzt wörtlich und bildlich verstehen. Der Überfallene wurde niedergeschlagen. Und mir wurde vor allen Dingen deutlich, ich brauche Rettung. In diesem Fall durch Jesus, um wirklich ewiges Leben zu bekommen. Ich brauche einen Retter in meinem Leben. Und habe mich gefreut, als ich Jesus kennenlernte. Ich kann mich aber auch als Priester verstehen. als einen, der fromme Worte redet und dann vielleicht doch an einem anderen vorbeigeht, der Hilfe braucht. Vielleicht sogar, indem ich irgendetwas anderes Frommes tue, damit ich gerade das eine nicht tun muss, was mir im Moment unangenehm wäre. Das heißt, dieser Mann hatte das Glaubensbekenntnis im Kopf, aber nicht im Leben. Und das Leben ist besser. Es gilt auch gerade für Konfirmanden. Euch möchte ich das ganz besonders sagen. Ich freue mich immer, wenn ich viele Konfirmanden kennenlerne, die all das bejahen, was sie hören, die dieses Glaubensbekenntnis von vorhin zwar als Form ansehen, aber alles, was da drin steht, sagen können, finde ich gut. Aber es ist wichtig, dass du das nicht nur in deinem Kopf hast, sondern in dein Leben bekommst, dass es sich auswirkt. Übrigens, theologisch kann man sagen, dass dieser Priester, der vorbeiging, ein Bild ist für das Gesetz des Mose. Es war ja damals noch die Zeit des Gesetzes bis zur Kreuzigung. Dieses Gesetz des Mose musste bei einem, der Hilfe brauchte, eigentlich vorbeigehen. Es konnte ihn nur verurteilen, wenn er selbst schuld war an seiner Lage, während Jesus als Samariter auf ihn zuging. Das Gesetz würde sagen, halte die Ohren steif, steh auf. Aber das konnte er alles nicht mehr, während Jesus dann auf ihn zuging. Ich denke, dass ich auch schon an Menschen vorbeigegangen bin und wahrscheinlich viele von uns, vielleicht jeder von uns, an Menschen, die sie oder mich gebraucht hätten. Ich kann mich aber auch als Samariter verstehen, als einer, der in der Führung Gottes auf andere zugeht und ihnen hilft, dass sie aufstehen können, dass sie Jesus kennenlernen, dass ihnen Schuld vergeben wird, dass sie von Bindungen frei werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder unter uns, der Christus kennt, von Gott schon gebraucht wurde, um einen anderen an irgendeiner Stelle zu trösten oder zu ermutigen oder ihn aufzurichten. Oder ihn zu einem Mitarbeiter zu machen. Ich könnte mich aber auch als Wirt in der Herberge verstehen. Einer, der einen gebracht bekommt, den er selbst gar nicht auf die Beine gestellt hat, das hat ein anderer getan, aber der sagte, begleite ihn doch bitte noch ein Stück und bringe ihn weiter, der braucht noch Hilfe. Und ich könnte mir vorstellen, dass mancher unter uns auch jemand begleiten darf, dem er weiterhilft, obwohl er ihn nicht auf die Beine gestellt hat. Ich könnte mich also als Räuber sehen, als Überfallener, als Priester, als Samariter und auch als Wirt. Am liebsten natürlich als Samariter, das ist sicher die Gestalt, die am besten hier ist. Ich möchte noch etwas dazu sagen, auch als Warnung. Es ist ja eine Aufforderung, sich helfen zu lassen und Helfer zu werden. Eigentlich zwei Warnungen. Ich habe diese Geschichte immer als Beispiel von Nächstenliebe kennengelernt und missverstanden. Ich glaube, dass es eine Geschichte ist, die Jesus als Retter herausstellt und sagen möchte, lass dir helfen. Um ewiges Leben zu bekommen, brauchst du einen Retter, nämlich Jesus. Nächstenliebe rettet niemand. Durch Nächstenliebe wird niemand Christ, immer nur durch Christus. Und ich glaube, dass auf der Ebene der Nächstenliebe viele Millionen Menschen verloren gehen, weil sie Christus nicht wollen. Deshalb betone ich das so stark, du wirst nur durch Christus Christ. Nächstenliebe ist eine Folge des Glaubens, nicht die Voraussetzung. Das war das eine. Das andere, lass dich nicht von jeder Not zum Handeln bewegen. Das scheint zwar allem zu widersprechen, was ich bisher gesagt habe, ich sage es aber trotzdem, lass dich nicht von jeder Not zum Handeln bewegen. Wo man hinspuckt, ist Not zurzeit. Und wenn du überall helfen wolltest, würdest du vollständig zerrissen werden. Bitte Gott, dir klarzumachen, wo er dich einsetzen möchte und tu das dann. Ich habe schon ein, zwei Mal Leuten entschieden, helfen wollen, weil ich sagte, die sind in Not, da muss man zugreifen, was tun. Und bin ganz in ein großes Chaos hineingekommen und hatte Glück, dass ich überhaupt wieder rauskam. Warum? Ich hatte Gott nicht gefragt, ist es meine Aufgabe? Ich hatte es einfach getan. Und das Ergebnis war eine Katastrophe. Wichtig ist nicht nur die Not zu sehen und zu sagen, da handle ich, sondern zu fragen, ist das dein Auftrag für mich an der Stelle hier zu handeln und es dann zu tun. Ich will das Ganze in drei oder vier Sätzen abschließen. Der erste ist der, liebe den, der dich rettet. liebe den, der dich rettet. Das wollte ja dieser Mann wissen. Wer ist denn der Nächste, den ich lieben soll? Und Jesus sagt, der Nächste ist dieser Retter. Den sollst du lieben. Nämlich Jesus. Das Zweite, erwarte, dass du von diesem Retter gebraucht wirst, wenn du ihn kennst. Erwarte, dass du von diesem Retter gebraucht wirst, wenn du ihn kennst, nämlich um andere auf die Beine zu stellen. Geistlich, seelisch, körperlich. Dann hatten wir gesehen oder besprochen, dass Leute, die seelische Nöte haben, die ja oft verstecken, die wollen gar keine Hilfe beanspruchen, aber die kannst du trotzdem schon erreichen im Gebet. Auch wenn sie niemand an sich herankommen lassen, kannst du sie im Gebet schon erreichen, dass Gott anfängt, ihnen zu helfen. Und das Letzte, danke Jesus für alle erfahrene Hilfe und Zuwendung durch ihn und durch andere, die freundlich waren zu dir, auch Christen, die dich auf die Beine gestellt haben. Ich wiederhole diese 4 Punkte. Liebe den, der dich rettet. Erwarte, dass du von diesem Retter gebraucht wirst. Du kannst Leute, die im Moment noch Hilfe ablehnen, im Gebet schon erreichen. Und bedanke dich für alle erfahrene Freundlichkeit und Hilfe durch Jesus und auch durch andere Menschen und Christen. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du dieser Retter bist. Und ich freue mich, dass ich dir gehöre. Danke, dass du mich gefunden hast und viele unter uns und dass du heute sicher mit diesem oder jenem gesprochen hast, dass er spürt, dass du ihn liebst. Segne ihn, dass er sich helfen lässt, dass du viele auf die Beine stellst und dass du sie dann auch einsetzt, um anderen deine Liebe weiterzugeben. Amen.